Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo Todde.
Hallo Kai.
Wir haben bei dir schon den ersten Part des neuen Crossovers mit dem ersten Underworld-Film aufgenommen, veröffentlicht und hier sind wir.
Hier sind wir, ja. Und ich sag mal, man kann schon direkt dazu sagen, wir werden vielleicht nicht bis zum Morgengrauen aufnehmen, aber es ist tatsächlich unsere späteste Aufnahme bisher.
Ja, wir nehmen gerade um 0.41 Uhr auf, während du quasi den Film gerade zum zweiten Mal hinter dir hast und ich nicht.
Ja, und ich sag mal, einer von uns beiden hat was richtig gemacht und der sitzt nicht an meinem Ende der Leitung.
Ja, also wir haben uns ja vorgenommen, komplett unbefangen an diese Filmreihe auch heranzutreten und ich hab's schlimmer befürchtet, als es tatsächlich wurde, so nach dem Anschauen. Aber ich glaube, das kann man schon mal sagen, wir beide sind, auch wenn wir natürlich die Filmreihe jetzt weitergucken und jeden Film einzeln bewerten, nicht die Zielgruppe für diese Filme.
Nein, das ist ganz klar. Und ich sag mal, das wird man natürlich auch immer wieder mal sich vor Augen halten müssen. Aber ich sag mal so, nach dem zweiten Mal den ersten Film zu schauen, ist das mit der Zielgruppe auch schon so ein Stück weit ein Problem, was ich mit dem Film habe. Wobei Problem vielleicht ein bisschen viel gesagt ist und wir da auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen werden. Aber ich denke, der wichtigere Teil ist vor allem jetzt für diese Besprechung, dass wir den Film ja beim ersten Mal zusammen gesehen haben. Und das natürlich dann auch eine ganz eigene Dynamik hatte.
Ja, klar, also man ist nicht 100% aufmerksam beim Film dabei. Man lacht plötzlich über Dinge, die einem irgendwie so ein bisschen quatschig vorkommen. Gerade was so die schauspielerische Leistung von dem einen oder anderen angeht. Und wenn man sich nicht gerade wieder minutenlang, oder also übertrieben, sekundenlang einfach nur anklotzt, was die ja ganz häufig in dem Film hier machen,
oh, ja.
Dann kann einem natürlich schon mal beim gemeinsamen Anschauen, was entgehen.
Oh ja. Und es entgehen einem natürlich Sachen, weil man halt über bestimmte Momente und so lachen muss. Und ich muss dazu sagen, jetzt beim zweiten Mal, also ich habe den Film schon grundsätzlich aufmerksam geguckt, aber ich muss sagen, man war halt schon jetzt eher als beim ersten Mal. Da haben wir ja wirklich, wenn wir nicht zwischendurch gelacht haben, auf jeden Fall ganz stur den Film geguckt. Ja, ich muss sagen, jetzt so beim zweiten Mal, da ist schon so zwischendurch mal das Handy in die Hand gerutscht und man hat sich irgendwas anderes angeguckt, wodurch ich mich, was es nicht unbedingt besser gemacht hat, halt noch mehr auf die Dialoge konzentrieren konnte und eieiei.
Ja, klar, also man hat es hier mit Teenagern zu tun in diesem Film, die sich natürlich auch vielleicht ein bisschen wenig nachvollziehbar für Erwachsene handeln, agieren. Das ist teilweise ein bisschen schwierig. Man muss das berücksichtigen. Aber ja, manches, was so in dem Film passiert, ist schon ein bisschen, ich nenne es einfach mal ganz harmlos, merkwürdig.
Ja, also du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht, Teenager, die sich für Erwachsene halten und teilweise auch so agieren, und das wird uns ja bei der guten Bella auch von Anfang an schon, ich sag mal, sehr an den Haaren herbeigezogen, dadurch erklärt, dass ja ihre Mutter, die ja ein Baseball-Profi sich an Land gezogen hat, also sage ich jetzt mal ganz blöd, ne, also Ihr derzeitiger Lebensgefährte ist ein Baseball-Profi und mit dem fährt die jetzt durch die Gegend. Und und deswegen ist es ja total sinnvoll, dass Bella dann zu ihrem Vater nach Forks fährt. Forks in, ich glaube, dem Bundesstaat Washington, ja. Und da muss man schon direkt mal kurz dazu sagen, Forks sollte ursprünglich der Titel der Buchreihe werden. Also Stephanie Meyer, die Autorin, wollte das Ding ursprünglich Forks nennen. Und was halt auf Deutsch übersetzt einfach Gabeln geheißen hätte. Und da wurde ihr aber vom Verlag nahegelegt, wie wär's, wenn du dir einen anderen Namen ausdenkst? Und da ist es dann halt zu Twilight gekommen. Also die lustigen Wortspiele mit Biss aus der deutschen Version, die konnte eine Stephanie Meyer im Englischen leider nicht unterbringen. Aber ich sag mal, wir dafür umso mehr. Und ja, und sie kommt halt nach Forks und sie erwähnt halt direkt schon mal, was natürlich auch sehr, sehr bequem ist, dass Charlie, ihr Dad, der halt der Sheriff in Forks ist, dass der ihr ja auch ganz viel Freiraum lässt und ja ganz oft weg ist. Also von daher haben wir quasi schon mal schön eine Erklärung dafür, warum Bella eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger alleine lebt oder agiert.
Du hast gerade noch diesen Titel angesprochen, Bis zum Morgengrauen, und die anderen haben ja auch so merkwürdige Titel, die genau wie bei der Underworld-Reihe für mich erstmal gar nicht offensichtlich sind, welcher Teil da eigentlich welcher ist. Also das kann man also anhand der Tageszeit sich vielleicht ein bisschen erschließen, aber beide haben ziemlich lächerliche Titel.
Ja, ja, also das muss ich sagen, das war auch echt ganz hart. Und da bin ich dem Internet ja echt dankbar dafür, dass wenn man dann Twilight 1 eingibt, dass man dann einfach den richtigen Film angezeigt kriegt. Bei Underworld ist es zumindest beim ersten Film ja noch einfach, weil der einfach nur Underworld heißt. Danach ist man halt auch hoffnungslos verloren. Aber zumindest den ersten kann man da eindeutig identifizieren. Und ja, ich fürchte, dass ich mittlerweile, also die Deutschen nicht, aber die Englischen habe ich jetzt schon so häufig gesehen, dass ich die wahrscheinlich sogar noch zuordnen könnte, wenn ich sie hören würde.
Ja,
also
ich glaube,
bei Twilight, nicht bei ja. Underworld leider.
Es ist ja schon mal ein sehr anderer Film als Underworld, bei dem es ja quasi überhaupt nichts zu lachen gab. Also es hat auch im Film niemand gelacht oder gelächelt, also zumindest nicht so wirklich. Und hier in dem Film geht man das Ganze ja zumindest nicht ganz so Stock im Arsch mäßig an. Also ich sag mal, der Film nimmt sich nicht so 100% ernst. Also das ist schon mal ein Unterschied.
Genau. Und ich würde aber eigentlich sogar sagen, ich hatte dem Vorfeld ja schon mal geschrieben, dass es eine Parallele gibt mit mir ist gerade noch eine Parallele aufgefallen, die damit gar nichts zu tun hat. Ich würde so weit gehen, zumindest wenn wir jetzt nur die ersten beiden Filme gegeneinander halten, würde ich sagen, was beide Filme vereint, eigentlich sind beides keine Vampirfilme, sondern eher so, ja, ich sag mal Underworld, weiß ich nicht, so ein Film über Gangkriege, wo man Vampire und Werwölfe drüber geklatscht hat. Und Twilight ist halt eine Romantik-Schmonzette, wo man Vampire drüber geknallt hat. Aber eigentlich könnte man beide Filme mit ganz wenig Abweichung auch stehen lassen, ohne dieses Vampir- und Werwolf-Setting, zumal das Werwolf-Setting beim ersten Twilight ja sogar erstmal nur angedeutet wird.
Ja, da war ich sehr überrascht. Also vorher hieß es ja immer, okay, ja, diese Charaktere, das ist halt hier Team Edward und die anderen sind Team, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Jacob.
Jacob, genau, der Jakob. Und ja, da hat man natürlich Szenen vielleicht in Erinnerung oder auch irgendwelchen GIFs mal gesehen, was da eventuell kommen könnte. Aber hier in dem Film, ja, kein Werwolf weit und breit zu sehen.
Nee, also wir sehen Jacob, okay. Man weiß, selbst wenn man wie wir die Filme nie gesehen hat, ja, man weiß halt, dass der hinterher zum Werwolf wird. Es wird in diesem Film auch zwischendurch mal angedeutet, aber muss man dazu sagen, Jacob deutet es zwar an, aber Jacob tut, was ich sogar sehr nachvollziehbar finde, und Jacob tut halt so, als ob es alles nur Quatsch wäre. Also er erzählt zwar davon, ja, ne, man erzählt ja hier unser Stamm und bla 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 und hier und da, fügt aber hinterher auch nochmal dran, ja, aber das sind ja alles nur Geschichten. So,
ja, ich glaube sogar, das ist eine Theorie von mir, dass Jacob im Moment noch gar nicht weiß, dass er ein Werwolf ist oder so, also sich irgendwie in so ein Wölfchen verwandeln kann. Könnte mir gut vorstellen, dass das auch erst ein Aspekt ist, der als Entwicklung des Charakters in den nächsten Filmen dazukommen. Keine Ahnung.
Das mag durchaus sein. Also ich sag mal, uns wird ja in diesem Film halt nur erzählt von Jacob halt, dass ihm ja gesagt wurde hier von so Leuten wie den Cullens und so, soll er sich halt fernhalten wegen dieser Geschichten, die sich erzählt werden. Aber es ist durchaus denkbar, ne, dass der sich einfach gar keiner Sache bewusst ist. Was ich an Jacob aber extrem lustig finde. Also wir mussten schon drüber lachen. Also das ist eine der wenigen Szenen gewesen, wo ich jetzt sogar noch mehr am Kopf gekratzt habe und schon so ein bisschen schmunzeln musste, weil Jacob ja zum Ende hin nochmal auftaucht und ich sag's mal eben dazu, spätestens, wenn ihr es bis jetzt nicht gewusst habt, wir gehen nicht so Szene für Szene den Film nach. Ganz am Ende des Films taucht Jacob auf. Also er kommt aus dem Wald mit einem Hemd, was er aus der Hose hängen hat, mit einer Krawatte, kommt er zum Schulball, erzählt Bella, dass sein Vater ihn dafür bezahlt hat, ihr zu sagen, dass sie ja, also sie, die Leute von Jacob, über Bella wachen würden und dass sie sich da von dem Kallen-Typ trennen soll oder nichts mehr mit dem zu tun haben soll. Und sie fragt ihn halt, ob er zum Ball gehen wird. Nö. So. Und nachdem er ihr das gesagt hat, geht er auch wieder in den Wald zurück.
Ja.
Mit Hemd und Krawatte. Also ich sag mal, das hätte er ihr auch im Hoodie sagen können oder weiß ich nicht, als Taco verkleidet oder was auch immer. Also es gibt keinen Grund, warum dieser Jacob, der in dem ganzen Film noch nie förmlich gekleidet war, auf einmal da mit Hemd und Krawatte rumläuft. Aber okay.
War ja, viel halt weniger so. Habe ich verstanden, warum er rauskommt aus dem Wald, sagt, okay, hey, wir wachen über dich und man sich dann fragt, ja, wo waren die denn, als das alles passiert ist? Also, also irgendwie scheinbar haben die das noch nicht so ganz ernst genommen bisher.
Ja, also so ganz, so ein ganz guten Riecher haben die für Werwölfe scheinbar nicht gehabt.
Ja, das sind so ein paar komische Sachen. Auch die Charaktere, du Kristen Stewart hast du schon erwähnt, die machen zwar rein schauspielerisch ihre Sachen okay, aber Kristen Stewart finde ich immer so ein bisschen schnarchnasig, also ein bisschen zu melancholisch, auch in anderen Rollen, in der ich sie schon gesehen habe. Und irgendwie habe ich ständig das Gefühl, während dem Gespräch klappt die Frau einfach um und schläft ein oder so.
Ja, also ich muss sagen, wir bewegen uns jetzt völlig auf Spekulationsterritorium. Ich habe das Gefühl, dass Stephanie Meyer so ein bisschen versucht hat, so ihre Idealvorstellung von sich selbst, das ist Bella. So dieses ein wenig in sich zurückgezogene Mädchen, was ja viel intellektueller ist als die anderen und was sich ja mit ganz schlauen Sachen beschäftigt und die anderen machen ja nur alberne Scheiße und so. Und ich glaube, so wie Kristen Stewart diese Rolle spielt, ich glaube einfach, und wie gesagt, das ist, ich sag mal mit Verlaub gesagt, ziehe ich mir das alles gerade aus dem Arsch, aber das ist, glaube ich, so, wie sich Stephanie Meyer, die Autorin, selber sieht. Und ich sag mal, da passt wahrscheinlich diese Schnarchnasigkeit einfach wirklich dazu. Und wir haben ja beim ersten Schauen, haben wir ja uns so ein bisschen über so Charaktere wie Mike, der ja so der Erste ist, der quasi so auf sie trifft und irgendwie verlieben sich ja alle sofort ab Sekunde 1 in sie. Ganz komischerweise, aber ist halt
selbst
so.
Selbst der uralte Fischer aus dem Dorf.
Selbst ja, der uralte Fischer. Dann, ja. Aber immerhin, er hat sie ja auch seitdem sie 4 war nicht mehr gesehen. Also
ja,
von daher.
Klar.
Deswegen, also naja. Nee, aber ich glaube, dass diese Charaktere, also weil wir die ja schon alle auch als ziemlich dumm wahrgenommen haben, ich glaube halt auch, dass das eher so ein bisschen das war, wie eine Stephanie Meyer quasi, ich sag jetzt mal wirklich mit den größten Anführungszeichen der Welt, wie sie selber die normalen Kids früher wahrgenommen hat. So, die waren halt nicht in ihrer Bubble und ich glaube, dass das, was uns jetzt gezeigt wird, was echt fast so ein bisschen wie so Karikaturen von Menschen wirkt, ich glaube, das ist einfach so, wie sie solche Menschen wahrgenommen hat und deswegen hat sie die auch so geschrieben, weil die wirken alle wirklich sehr infantil, sehr dumm. Ich würde aber noch nicht mal sagen übertrieben, also weil ich würde sagen, viel von dem dummen Zeug, das die in ihrem Alter gemacht haben, machen Leute in dem Alter einfach auch noch. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber sie und ihr total sophisticated älterer Freund und so, ja, die sind natürlich da total drüber, ne, vom Niveau her. Und deswegen, ja, ne, belächeln die das halt alles nur so ein bisschen. Und ja, wenn es dann sein muss, dann lässt man sich mal in diese banalen kleinen Leben der normalen Leute mit reinziehen. Aber eigentlich weiß man ja schon, ja, wir sind ja eigentlich schon besser.
Ja, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also auch ich, wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, hatte so Kasper wie hier diesen Mike dabei, die irgendwie einfach nur Kasperle-Theater gemacht haben, also irgendein dummes Zeug geredet oder sich einfach zum Affen gemacht haben, um quasi zu anderen Leuten dazuzugehören. Ich im Gegensatz war dann ja auch eher der Typ Bella in mich gekehrt, eher zurückgezogen und habe so aus der Distanz gedacht immer, was für Schwachköpfe habe ich denn da in meiner Klasse? Also ich glaube, genau die Perspektive ist das durchaus, die hier mit in den Film eingeflossen ist, ja.
Absolut. Also bei mir muss ich sagen, war es so ein bisschen zwiespältig. Also ich sag mal, in Anführungszeichen, zu Hause war ich dann auch eher so der komplett ruhige, komplett zurückgezogene, der sich halt mit seiner eigenen Scheiße beschäftigt hat, der, was weiß ich, irgendwelche Kurzgeschichten geschrieben hat oder gezeichnet oder sonst was für Klamotten. Und wenn ich in der Schule war, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass ich jetzt so versucht habe, irgendwie dazuzugehören, aber ich habe mich dann auch schon ganz schön daneben genommen. Also da hat schon teilweise die Gruppendynamik ordentlich zugeschlagen und ja, von daher, ich kann auf jeden Fall beides kann ich nachvollziehen, aber was mir halt so Twilight echt so ein bisschen oder diese Rollen, sagen wir mal, was das Ganze für mich echt so teilweise wirklich so ein bisschen schwer erträglich gemacht hat, war, dass da aus meiner Sicht halt immer so eine gewisse Arroganz mitschwang, weißt du?
Mhm, ja.
Und ja, also das fand ich schon echt so ein bisschen. Oh, also ich sag mal, mich hat auch überrascht, in welchem Alter die gute Stephanie das Ganze geschrieben hatte. Also da war sie, glaube ich, schon über 30, wenn ich das richtig gesehen habe. Es hätte mich jetzt weniger gewundert, wenn der erste Roman irgendwie, wenn sie den mit 17, 18 geschrieben hätte.
Ja, also ich sag mal, diese ganzen Schüler hier und wie die untereinander umgehen, das ist eigentlich das, was mich letztendlich am wenigsten gestört hat im Film, weil das konnte ich zumindest in Ansätzen noch nachvollziehen. Die einen sind ein bisschen alberner, die anderen sind ein bisschen oder denken intellektueller zu sein. Was mich am meisten gestört hat, sind diese doch recht peinlich designten Vampire hier oder die Darsteller, die man genommen hat, um Vampire darzustellen, allen voran hier diese Gang aus diesen drei Landstreicher, was machen die denn? Also laufen die immer nur durchs Land und reißen irgendwelche Menschen oder warum fällt das niemandem auf? Also ist halt ganz komisch irgendwie. Ich glaube, die fand ich am schlimmsten.
Also die drei Landstreicher, die haben mich auch am meisten gewundert, vor allen Dingen, ne, nachdem. Also mein Highlight des ganzen Films, und das hat sich auch beim zweiten Mal nicht geändert, war, ich weiß gar nicht, also ja doch, ich weiß eigentlich schon warum, war das Baseballspiel. So, das Baseballspiel fand ich cool inszeniert und man muss sagen, das Baseballspiel war halt untermalt von dem Song Supermassive Black Hole von Muse. Damit haben sie mich schon gekriegt, weil ich Muse sehr mag und von daher, also das Ding fand ich auch immer noch am coolsten und dann kommen ja unsere drei Landstreicher dahin. Von jetzt auf gleich ist dann auf einmal der Tracker total auf Bella aus, weil sich ja in dem Film bisher alle irgendwie bei Bella nicht zurückhalten können. Okay, ist halt so. Und ich sag mal, dann kommt es ja dazu, dass man auch mal fluchtartig da weg will, weil, oh nein, die sind zwar jetzt weggerannt, aber jetzt will bestimmt der eine, ach ja, stimmt, weil Edward kann ja die Gedanken von allen lesen. Und oh, der hat ja ganz schlimme Gedanken und der fährt jetzt bestimmt zu euch nach Hause und und ja. Und dann kommt es ja dann hinterher dazu, dass tatsächlich der Tracker bei denen zu Hause erst war. Und dann fahren sie ja zu den Vampiren nach Hause, wo ja dann der ja andere von den drei Landstreichern schon auf sie wartet. Wenn mir da jetzt noch der Name einfällt.
Der Laurent.
Laurent, genau. Stimmt, das war irgendwas Merkwürdiges von den Namen her. Genau, und Laurent will ja warnen, weil, ihm sind ja hier die Spielereien von James, heißt er, meine ich, ne?
Der andere. Genau, ja, das ist der mit der schlimmsten genau. Frise und dem dämlichsten Blick im Film, ja.
Ja, ich sage, zu James können wir gleich auch noch mehr sagen, aber der warnt ja vor James und erwähnt und sagt, ja nee, seine Spielereien wären ihm ja eh schon lästig und da hätte er eh keinen Bock mehr drauf. Und vor der Frau, Victoria, solltet ihr euch auch in Acht nehmen. So, und der spricht irgendwie halt so komisch, ja, so distanziert von den beiden, als ob man so irgendwie hatte ich das Gefühl, der hat die irgendwie auch vor zwei Tagen erst irgendwo auf der Landstraße getroffen oder so. Also, bei den Cullens ist auch auf die komische Familiendynamik, sollten wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber bei den Cullens kann man ja zumindest noch nachvollziehen, dass die alle irgendwie zusammenklucken. Und die haben ja nun mal auch so eine Familiendynamik. Wäre auch eine sehr kranke Familiendynamik, aber eine Familiendynamik. Aber wie gesagt, bei den drei Landstreichern kann ich es echt gar nicht nachvollziehen. Und und James fanden wir beide ja auch beim ersten Mal sehen als Charakter ja schon richtig lächerlich.
Ja, komplett lächerlich. Also mal abgesehen eben von dieser bleichen Gesichtsfarbe, die alle Vampire haben, zumindest bis zum Haltansatz. Und
genau.
Ja, das fällt auch scheinbar niemandem auf. Das hinterfragt niemand. Hey, warum sind die so bleich und warum sind die immer so kalt? Berühren die niemanden? Also sagt mal abgesehen davon, da kann man noch drüber hinwegsehen in gewisser Weise. Aber diesen James, den kann ich ja als Antagonisten auch nicht wahrnehmen. Immer wenn ich den sehe, muss ich mir ins Fäustchen lachen.
Ja, vor allen Dingen das einzige Mal eigentlich, dass wir James sehen vor dieser Baseball-Szene, ist halt, als er mit nacktem Oberkörper hier den alten notgeilen Fischer da anquatscht und ihm sagt, hey, schöne Jacke. Und ich habe extra nochmal drauf geachtet, also es sei denn, ich habe jetzt wirklich Knöpfe auf den Augen gehabt. Das wäre ja noch so eine halbwegs coole Szene gewesen, wenn er dann später die Jacke von dem Fischer angehabt hätte, aber hat er auch nicht. Also er hatte immerhin eine Jacke an, aber irgendeine ganz andere. Also.
Ja. Ja, du hast ja gerade eben auch schon mal die Fähigkeit, also die unterschiedlichen Fähigkeiten so ein bisschen angedeutet,
ja.
Der Vampire. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es bringt zumindest mal irgendwas Neues so mit rein. Also dass jeder Vampir quasi so ein eigenes Gimmick-Feature hat, das er irgendwie sehr gut beherrscht, woher das kommt und warum man zum Beispiel bei Bella jetzt keine Gedanken lesen kann. Das ist ja vielleicht noch ein Mysterium, das in den nächsten Filmen aufgegriffen wird oder erklärt wird. Also wir sind ja jetzt hier noch relativ am Anfang, deswegen gehe ich hier auch noch nicht so hart ins Gericht mit dem Ganzen, was wir gesehen haben. Aber zumindest den Ansatz der unterschiedlichen Fähigkeiten fand ich ja mal gar nicht so schlecht.
Nee, ich sag mal, wenn ich jetzt böse, würde ich sagen, vielleicht kann man bei Bella keine Gedanken lesen, weil sie einfach nicht denkt. Aber ich bin ja nicht böse. Und ja. Ich sag mal, das mit den Fähigkeiten, ja. Ich sag mal, ich hätte es noch, da kann man jetzt im Film auch keinen Vorwurf draus machen, aber ich hätte es jetzt noch ein bisschen besser nachvollziehbar gefunden, wenn man gesagt hätte, ja, es gibt halt Vampire, die können das, es gibt Vampire, die können das und ne, ich gehöre halt zu der und der Gruppe, die gehört zu der Gruppe, die gehört zu der Gruppe, aber es wird uns irgendwie auch so komisch präsentiert, so wie du es gerade eigentlich auch gesagt hast, vielleicht sogar eigentlich nur unterbewusst, aber es wird uns quasi so ein bisschen so präsentiert, als ob so jeder Vampir wie so Superhelden seine eigene Fähigkeit hätte. Der eine Vampir hat die Fähigkeit, der andere Vampir hat die Fähigkeit und spätestens an der Szene, wo Bella dann das erste Mal zu Vampirs nach Hause kommt, wird es halt für mich, also so beim zweiten Mal gucken, wird es halt richtig schlimm, weil Alice, die ich so an sich ich sag mal, ganz süß fand, das ist ja der Vampir, der in die Zukunft sehen kann. Wobei wir hinterher auch lernen, dass sie sehr subjektiv in die Zukunft sieht. Und sobald jemand sich anders entscheidet, ist ihr Blick in die Zukunft halt nichts mehr wert. Aber sie kann in die Zukunft sehen. Und sie redet mit den Leuten aber auch die ganze Zeit so. Und das macht's richtig schlimm, weil sie mit Bella dann immer so spricht, so, weil dann ihr, ne, so, dann wird hier Jasper, der andere Vampirbruder, ne, da lernen wir dann in der Szene, dass er ja erst seit ganz kurzem Vegetarier ist. Also Vegetarier sind ja in dem Film dann die Vampire, die sich eben nicht von Menschen, sondern nur von Tieren ernähren. Und wir lernen, er ist das erst sehr kurz und deswegen fällt ihm das auch noch ein bisschen schwerer, sich zurückzuhalten. Aber sie kommt dann immer so mit, nein, aber du brauchst dir ja keine Sorgen machen, weil er wird dir ja nichts tun. Und dann kommt irgendwie hier bla 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 und jetzt mach die doch nicht schräg an. Nein, nein, wir werden total gute Freundinnen und so. Also das war halt echt irgendwie so schlimm aufgesetzt, so, hey, sie hat eine Fähigkeit und wir müssen jetzt in jedem Dialogsatz, müssen wir es aber auch raushängen lassen, dass sie diese Fähigkeit hat.
Ja, das muss natürlich den zuschauenden Personen, die Bücher nicht gelesen haben, irgendwie eingehämmert werden. Ja, es ist ein Problem, aber auch nicht das größte des Films, denn eigentlich diese ganzen Cullens, die Familie hier mit dem Anführer, der Dr. Carlyle Cullen, irgendwie mag ich die. Also zumindest kann ich sie im Gegensatz zu Underworld alle auseinanderhalten.
Ja, das stimmt. Also sie haben zumindest auch wirklich eindeutige Designs, sage ich mal. Ne? So dass man dann, wenn man einmal die Namen irgendwie mal draufgekriegt hat, dann kann man schon sagen, okay. Das war der Vampir, das war der Vampir und so, alles gut. Ich muss sagen, mein allergrößtes Problem mit dem Film ist die sehr merkwürdige Moral, die eindeutig von Stephenie Meyer kommt. Die gute Frau ist Mormonin und ich sag mal, das spricht jetzt das meine ich jetzt auch noch nicht mal böse, sondern das heißt halt einfach, sie hat einfach einen sehr, sehr bestimmten, strengen Moralkompass mitbekommen, so mit bloß kein Sex vor der Ehe. Und ich sag mal, dieser Film, der hat ja auch eine sehr, sehr, ich sag mal, sehr, also die Metapher, die dieser Film aufbaut, die ist ja fast so lichtdurchlässig wie unsere Vampire, weil letztendlich geht's ja die ganze Zeit einfach nur um vorehelichen Sex und darum, dass Triebe schlecht sind und so weiter und so fort. Und ich sag mal, wenn man weiß, dass eine Stephenie Meyer mit 21 Jahren ihre Jugendliebe geheiratet hat, mit der sie, ich wünsche ihr alles Glück der Welt, auch jetzt noch zusammen ist und so, aber man merkt einfach sehr, wenn man sich so minimal mit der Frau beschäftigt, was sie, denke ich mal, für Moralvorstellungen hat, und die präsentiert sie halt echt hart in diesem Film und es wird uns wirklich ständig um die Ohren gehauen, das, was an Edward so bewundernswert ist, das sind ja nicht seine Fähigkeiten, das ist ja nicht, dass er irgendwie zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, weiß ich nicht, 100 Jahre alt ist und ganz schnell und ganz stark, nein, seine bewundernswerte Fähigkeit, die ist ja, dass er seine Triebe im Griff halten kann.
Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen Geschmäckle, wenn man das weiß. Also klar, wie gesagt, die Frau darf ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Perspektiven haben und ihr eigenes Werk auch so einbauen. Das okay, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen schwierig.
Ja, ich finde es halt deswegen schwierig, und wir haben es am Anfang schon angesprochen, weil ja die Zielgruppe einfach Teenager sind, genauer gesagt wahrscheinlich sogar eher Teenager-Mädchen, und denen dann mit so einem Buch quasi irgendwie versuchen, so einzuprügeln, so, na, hier, jetzt sei mal schön enthaltsam und so. Das ist ja das Wichtigste. Und ich sag mal, zum Ende hin wird es halt richtig unangenehm. Da habe ich so spontan den Gedanken gehabt, das sind irgendwie Bausparvampire, mit denen wir es da zu tun haben. Also zumindest, ja, also nicht, da sind nicht mal die Vampire selber dran schuld, sondern wirklich nur Bella, weil man ja dazu sagen muss. Und diese Absurdität, die ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Aber wir haben ja diesen riesengroßen Endkampf, aber der ist ja eigentlich gar nicht das Finale. Das Finale von dem Film, und dafür nimmt man sich immer noch mehr als 10 Minuten Zeit, ist ja, dass die beiden auf dem Ball miteinander tanzen.
Ja, genau, ja.
Also nicht, dass sie quasi fast umgebracht wurde. Nicht, dass sie fast zum Vampir gemacht wurde von dem bösen James. Nicht, dass sie da mit einem Beinbruch unterwegs war und hier und da. Nein, nein, das ist alles Nebensache. Wichtig ist, dass dieser Ball, der in dem Film vorher, ich glaube, 2-mal erwähnt wurde, dass der jetzt so als das große Highlight des Jahres präsentiert wird, das halt auch echt noch auf eine lächerliche Art und Weise, und da haben wir uns ja beim ersten Mal schon drüber lustig gemacht, dass natürlich an der Stelle, wo die beiden sich unterhalten wollen, was sie eigentlich davor auch die ganze Zeit schon machen, aber da gehen dann mitten im Song alle anderen Paare, die in diesem kleinen, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, Pavillon oder?
Ja, würde ich auch so nennen, ja.
Ja, ne, so, die da vorher noch getanzt haben, dann die gehen einfach alle so, aber auch noch nicht mal, also gleichzeitig wäre auch bescheuert gewesen, aber nein, die gehen auf einmal alle so, das erste Pärchen geht auf einmal da raus. Und so quasi, während die gerade anfangen rauszugehen, fangen dann alle anderen auch an rauszugehen.
Ja.
Muss halt sein, ne? Damit die beiden sich offen unterhalten können. Was sie dann aber immer noch nicht machen, sondern selbst in der Situation sagt Bella nicht, oh, Alice hat gesehen, dass ich auch zum Vampir werde oder so, sondern nein, sie sagt dann, Alice hat mich so gesehen wie dich. Also, wo ich mir nur gedacht habe, immer ganz ehrlich, ihr tanzt da alleine vor euch rum. Und ich sag mal, die haben ja sich jetzt auch nicht gerade angeschrien. Also in der Szene hättest du durchaus sagen können, Alice hat mich aber auch als Vampir gesehen. Also ne, verwandel mich doch jetzt mal.
Ja, vielleicht hängt da Wanzen. Also muss schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, ja. Also, ja gut, ich sag mal, da kann ja auch jederzeit irgendein Wolfsjunge aus dem Wald kommen. Also von daher, ne, ja. Man weiß nie, was so passiert.
Ja, also es gibt Szenen in dem Film, die mochte ich, die auch sehr unerwartet kamen. Wie zum Beispiel die erste Action-Szene, als dieser Wagen auf Glatteis da auf Bella zurutscht und dann hier Edward plötzlich neben ihr auftaucht. Also wie gesagt, die kam unerwartet. Die hat auch, gerade als es so extrem schnarchnasig geworden ist und fast hier von meiner Decke irgendwie der Schleim getropft ist und ich angefangen habe zu sabbern, hat das Ganze nochmal gut aufgelockert und dann zumindest quasi, ja, so Part 2 des Films gut eingeläutet. Das gefiel mir, mal abgesehen von den späteren sehr lächerlichen Spezialeffekten, die man hier in dem Film benutzt hat, als auch bei dem, sag mal, Endkampf oder kurz vor Endkampf da manches so Sprünge zu sehen waren. Ja, aber insgesamt war das ja auch schon ganz cool inszeniert und hat ja auch zumindest so eine bedrohliche Situation und Spannung ein bisschen erzeugt.
Das auf jeden Fall, und ich muss halt auch sagen, ich war eigentlich schon überrascht, also dass die Effekte, ja, es gab ein paar, die wirklich extrem lächerlich waren, es gab ein paar, wo man jetzt auch sagen wird, naja, okay, in einem Actionfilm hätten die so keinen Bestand gehabt. Aber ich muss sagen, was mir heute schmunzelnderweise noch aufgefallen ist, und da sind wir bei der Parallele, die ich vorhin meinte. Also Vampire laufen in dem Film genauso lächerlich Bäume hoch wie Werwölfe in Underworld Wände und Decken langlaufen.
Oh ja, das stimmt. Ja, also ich hatte mir die Szene nach unserem Angucken noch mal kurz reingeguckt und da sieht man halt, wenn man die langsam guckt, die Szene, auch, dass das natürlich nur ein Greenscreen war und irgendeiner vorne so Krabbelbewegungen gemacht hat, weißt du, da eingefügt haben, denn es besteht noch nicht mal irgendwie ein physischer Kontakt zu dem Baum. Also,
richtig.
Ja, das sieht schon so ein bisschen kacke aus, ja.
Ja, und es ist halt auch wirklich so, dass auch keiner drauf geachtet hat, ey, wie schnell werden diese Krabbelbewegungen denn jetzt gemacht, sondern eigentlich bewegt er sich auch viel zu schnell für diese Krabbelbewegungen, die er macht. Also,
ja,
also, so, und ich sag mal, das ist so, also, aber wie gesagt, das möchte ich dem Film nicht ernst vorhalten, aber das ist, wenn man es jetzt ganz krumm, ganz, ganz eng sehen würde, ist das an vielen Stellen so, dass auf einmal zum Beispiel nach hinten gesprungen wird, obwohl man vorher in einer Körperhaltung war, in der man, egal ob man jetzt ein übernatürlich begabter Vampir ist oder nicht, da hätte man nicht nach hinten springen können. Aber es geht in dem Film, aber ich sag mal, das ist auch nichts. Ne? Wir haben ja bei Underworld schon erwähnt, dass da ja auch die Drahtseile sehr, sehr häufig zum Einsatz kam. Das ist jetzt deswegen auch nichts, was ich einem Twilight irgendwie übel nehmen würde. Und was mich überrascht hat, ist, dass mich eigentlich die darstellerischen Leistungen, es gibt wirklich nur eine Szene, und die ist mir halt jetzt heute auch nur aufgefallen, es gibt eigentlich nur eine Szene, wo ich mir bei darstellerischen Leistungen echt denke, Alter, das war jetzt aber wirklich scheiße, und das sind die Paare bei dem Ball, die dann aus diesem Pavillon rausgehen, weil die gehen halt wirklich nicht so raus, als ob sie gerade irgendeine persönliche Motivation hätten, da rauszugehen, was man ja hätte machen können, weil ganz ehrlich, wir reden von einem Ball, es hätte ja auch sein können, dass die jetzt alle so auf die Idee kommen, ach, weißt du was, wir können ja auch mal in eine stille Ecke gehen, wo uns keiner sieht oder so, aber nein, die gehen alle so aus diesem Pavillon raus, als ob gerade, und wahrscheinlich wird es genauso gewesen sein, als ob gerade ein Regisseur sagt, so, Paar 1 geht jetzt mal da raus, Paar 2 geht jetzt auch da raus, Paar 3 bitte auch raus. Und so gehen die da raus, als ob denen wirklich einfach gerade gesagt wurde, dass sie jetzt da rausgehen sollen. Aber ich muss sagen, ansonsten, ne, man hat ja vorher immer viel gehört, so von hölzerner Darstellung und so, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
Ja, rein regiemäßig, die Szene mit dem Pavillon und dem Tanz. Wir wissen ja eigentlich, dass es da recht arschkalt ist. Es wäre vollkommen in Ordnung gewesen, wenn Edward und Bella rausgegangen wären und da wäre einfach keine Sau gewesen und die hätten da ein bisschen getanzt. Also das hätte die Szene plausibler gemacht.
Ja, vor allen Dingen, wir sehen, glaube ich, diesen Pavillon komplett menschenleer. Dann gehen die da rein, dann sind auf einmal Leute da, die dann hinterher rausgeschickt werden. Also wie du schon sagst, hätte man die einfach von vornherein rausgelassen, dann hätte man... Also dann wäre man aber schon extrem pingelig gewesen, wenn man gesagt hätte, hör mal, das ist doch so ein romantischer Pavillon, warum ist denn da vor denen keiner hingegangen? Aber ja, komm, also da hätte man wirklich noch drüber hinwegsehen können, so ganz problemlos. Aber ja, das war schon eine komische Entscheidung. Ich muss sagen, ansonsten das, was glaube ich so viel als so hölzernes Schauspiel so bezeichnet wird, so gerade zwischen Robert Pattinson und Kristen Stewart, das finde ich gar nicht so hölzern, weil mal ganz ehrlich, also ich glaube, Leute, die das als hölzern bezeichnen, ich glaube, die haben einfach noch nie Teenager gesehen, die so drauf sind, wie zum Beispiel eine Bella drauf ist. Also wirklich so diese Leute, die eher in sich verschlossen sind und alles. Ja, die machen halt jetzt keine großartige Gesichtskirmes oder so. Also, weil...
Ich bin ja auch so eine Person.
Ja. Ja, also und von daher, also das jetzt quasi den Charakteren letztendlich vorzuwerfen, dass sie eine eher reduzierte Mimik und so haben oder vielleicht auch so von der Tonlage her, sage ich mal, gerne mal so auf einem Level bleiben, also das finde ich einen dummen Vorwurf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Einen richtig dummen Vorwurf finde ich es auch, zum Beispiel in Robert Pattinson hier zu sagen, oh, der hat nur hier diese Klamotte hier, diese schwülstigen Kram gespielt und der wäre ungeeignet für einen Batman. Das fand ich ja sowieso schon quatschig, denn der ist eigentlich bei weitem der beste Darsteller in diesem Film hier.
Absolut, absolut. Und ich muss sagen, die Sachen, die er spielen kann, also ja klar, er muss halt häufig auch einfach so den Unnahbaren spielen und so und kann halt von daher natürlich auch nicht viel Gesichtsgeheimnis machen, aber zum Beispiel so in der Szene, wo er dann da so gebissen werden muss und so, also da hat man ihn ja durchaus schon schauspielen sehen und alles und wie gesagt, fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Und,
ja, zumal wir beide ihn ja sowieso schon kannten. Also richtig. Wir kennen ihn 2005, Harry Potter und der Feuerkelch hat er bereits den Cedric gespielt, der ja sehr tragisch ums Leben gekommen ist und auch da war schon sehr viel Schauspieltalent zu sehen.
Ja. Das war auch, das ist also die Sterbeszene, die war eigentlich auch richtig gut gemacht. Also von daher, also ich sag mal, wir können schon mal zumindest festhalten, sterben kann er und zum Vampir verwandelt werden kann er. Da ist er auf jeden Fall überzeugend. Und ja, wie gesagt, also darstellerisch muss ich sagen, habe ich da echt keinem irgendwie was, wo ich so gesagt hätte, boah, das passt jetzt überhaupt nicht. Also ich sag mal, was ich so ein bisschen hingebogen fand, aber auch das war jetzt darstellerisch kein Problem. Das war dann halt, dass dann auf einmal alle von den normalen Kids plötzlich entdeckt haben, dass sie eigentlich total aufeinander stehen und ja, dann halt was miteinander angefangen haben, so, wo ich so gedacht habe, oh, wie bequem, das ist ja jetzt praktisch, dann sind die alle unter der Haube und man muss noch nicht mal neue Charaktere einführen, aber ja, ich sag mal, das war schon das Einzige, was ich echt dumm fand, aber auch da wieder, ne, darstellerisch kein Problem. Als die Mädels da hier ihre Ballkleider da ausprobiert haben, die sind ja da in dieser, weiß ich nicht, in dem übernächsten Kaff da irgendwie, weil es scheinbar nur da den Laden gibt, was ja nicht mal so unrealistisch ist. Ne?
Ich glaube,
wenn man da eher so kleinere Orte hat, ne, dann wird vielleicht so ein spezialisiertes Geschäft eben nicht in jeder Stadt sein. So, und dann sind die ja da und dann gehen da ja so vier Kerle vorbei, wo ich heute noch mal ein bisschen genauer drauf geachtet habe. Das sind tatsächlich keine, die wir bis dahin gesehen haben. Und ja, und die machen sich ja auch so, aber wirklich im Vorbeigehen. So ein bisschen zum Affen, klopfen da gegen die Scheibe und ja, signalisieren uns dadurch, dass sie die Mädels wohl ganz nett finden. Was ja auch, ne, ich sag mal, die von denen sieht ja auch keine Scheiße aus. Also warum sollten sie auch nicht? Aber was ich dann richtig lächerlich finde, dass, ich weiß nicht, ob dir das am Freitag schon aufgefallen ist, mir jedenfalls nicht, das sind dann dieselben vier Typen, die hinterher quasi Bella auflauern.
Echt? Die sind das? Okay.
Ja.
Ja, okay.
Da habe ich heute nämlich echt nochmal drauf geachtet und da habe ich so gedacht, ja, ich sag mal, man sagt zwar, man soll jetzt kein Setup machen, was sich hinterher nicht auszahlt, aber das ist halt schon ein bisschen lächerlich, weil die haben sich ja in der Szene, in der wir sie vorher gesehen haben, auch nicht als irgendwelche schlimmen Vergewaltiger präsentiert. Das waren halt einfach irgendwelche bescheuerten Jugendlichen, die sich halt ein bisschen zum Affen gemacht haben.
Ja, okay, ja, das ist natürlich wirklich ein bisschen albern. Viele Darsteller, die hier davor kommen, also gerade auch hier Familie Cullen und so, die wirken in dem Film teilweise noch wie Statisten, nenne ich es mal, die noch keinen richtigen Job innerhalb des Film-Franchises haben. Deswegen wirken die teilweise ja so ein bisschen, ja, so steril. Also die stehen halt da, die gucken mal ein bisschen doof und das können die alle in dem Film ganz gut. Und ich glaube, in den nächsten Filmen bekommen die auch ein bisschen mehr Tiefe. Also die sind halt schon mal da. Man kann sich die Gesichter schon mal einprägen, aber sie haben noch keine tiefer ausgearbeiteten Charaktere. Also glaube deswegen auch hier von Alice schon mal so ein paar viel zu häufige Andeutungen, so, hey Jasper, du bist ja erst noch ganz frisch jetzt und du musst das erst noch lernen, dich unter Kontrolle zu halten. Also ich glaube, das soll einfach das Ganze schon mal in die Richtung lenken, dass man da mehr erfährt drüber. Und was der Film geschafft hat, ist jetzt irgendwie nicht, dass ich denke, boah, nee, das geht gar nicht, die nächsten Filme auf gar keinen Fall, wir brechen das ab, sondern ich bin durchaus neugierig, wohin die Reise geht. Also unter der Charakteren, aber auch was die Story angeht, der fehlt hier noch so ein bisschen der Biss, haha, und die Effekte sind auch sicher noch verbesserungswürdig.
Ja, nee, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben und ja, wie wir ja schon gesagt haben, man ist auf jeden Fall neugierig, auch zu erfahren, wie läuft es denn jetzt weiter. Ich sag mal, ich könnte mir natürlich, aber das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Wenn jetzt diese Äußerung mit Jasper eigentlich irgendeine Bedeutung haben dürfte, ja, dann müsste es ja schon eine Bedeutung haben, aus meiner Sicht jetzt, dass er quasi sich hinterher zu den Bösen wendet. Dass quasi so dieses, oh, der war ja ganz frisch als Vegetarier, der konnte es nicht durchziehen.
Ne, so. Oh, das fände ich, glaube ich, ein bisschen zu platt. Ja, da werde ich auch, das würde ich auch sehr stark kritisieren.
Ja. Fände ich auch platt, aber würde ich dieser, also ne, von dem, was ich bisher gesehen habe, würde es mich zumindest nicht extrem schockieren. Also zumal wir ja auch nochmal gelernt haben, ne, dass ja ihre Zukunftsvisionen halt immer sehr subjektiv sind. Und wenn sich jemand anders entscheidet, ne, dann ja, ist ja eigentlich die Vision für den Arsch.
Ja. Ja, ich glaube, das lässt auch noch für unsere nächsten Besprechungen so ein bisschen Raum für Spekulationen, wie es weitergehen könnte.
Ja, ich sag mal, der Film hat ja auch einen ganz krassen Cliffhanger aufgebaut, wo ich heute beim zweiten Mal noch mehr drüber lachen musste als beim ersten Mal, weil wir ja ganz am Ende des Films erfahren, die Unterhaltung wurde ja tatsächlich belauscht von einem, ich sag mal, mysteriösen, weiblichen, rothaarigen Ballgast. Und als ob man nicht das Gesicht von Victoria sofort erkannt hätte, musste sie dann quasi so kurz bevor die Credits anfangen, musste sie dann nochmal ganz dramatisch die Haare aufmachen und den Kopf schütteln, damit man sieht, oh, das ist ja Victoria. Die hätte ich ja jetzt gar nicht erkannt.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also würde mich auch überhaupt nicht überraschen, wenn die einfach überhaupt nicht mehr vorkommen in den nächsten Filmen. Aber mal sehen.
Ich muss sagen, da bin ich leider schon etwas gespoilt worden, weil ich die Darstellerin mal gegoogelt habe und mir da schon mitgeteilt wurde. Ja, sagen wir mal, um dich jetzt nicht zu spoilen, es geht auf jeden Fall noch weiter mit dem Charakter.
Okay, ja, bin mal gespannt.
In welcher Form, sage ich nicht zu, weiß ich auch gar nicht so genau. Aber von daher, ich bin halt auch mal gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, also das, was jetzt für mich echt so beim zweiten Mal wirklich schwierig war, so zu ertragen, ist halt wirklich so diese, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen so diese arrogante Art und Weise, wie so eine Bella, wie so diese Beziehung zwischen den beiden aufgebaut wird, auch was für komisches Zeug Edward erzählt. Also sie hätte, glaube ich, als Charakter für mich auch noch besser funktioniert, wenn sie zwischendurch irgendwas davon mal hinterfragt hätte. Aber Edward sagt ihr, ja, ich kann die Gedanken von allen Menschen lesen, so. Ja, okay, dann ist das halt so. Ja, und hier, das und das und das. Ja, dann ist das halt so. Ach ja,
aber das passt auch ein bisschen zur Naivität vielleicht von Jugendlichen. Also wie gesagt, das ist zumindest
klar.
Noch erklärbar.
Ja. Das ist alles erklärbar, aber es hat mich trotzdem geärgert.
Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Erwachsene, die das erstmalig sehen. Wir sehen das natürlich jetzt ganz anders, als es vielleicht auch Jugendliche wahrnehmen. Ich glaube, die sind auch gar nicht irgendwie so in der Lage, so diese Botschaft, die wir eben so angesprochen haben, der Autorin vielleicht da so hinein zu interpretieren.
Nee, ganz ehrlich, ich kann sogar richtig gut nachvollziehen, wenn der Stoff bei Jugendlichen gut ankommt, weil je nachdem, wie du als Jugendlicher oder Jugendliche tickst, findest du dich in dem Stoff ja total wieder. Und sagst, boah, wie krass, ey, die versteht mich voll, genauso fühle ich mich auch und so. Und ja, ne, dann passt das natürlich perfekt. Aber wie du schon sagst, da muss man vielleicht auch mal wieder ein bisschen so beiseite treten und so aus seiner eigenen Rolle treten und einfach hinnehmen, dass man selber einfach nicht die Zielgruppe ist.
Ja, wie gesagt, das ist ganz klar. Das war uns ja vorher auch schon vielleicht so ein bisschen klar. Von daher, wir haben uns dem Projekt ja trotzdem angenommen. Es ist ja auch bei weitem kein Zerriss, der hier stattfindet. Nö. Also,
wie gesagt. Und, also ich möchte noch mal kurz erwähnen, es gab ja auch wirklich lustige Szenen. Also es gab ja auch wirklich zwischendurch mal so Dialoge. Ne? Also alleine, wo der eine Typ halt immer irgendwie, wie hieß das, La Push oder so? Wo sie da hingegangen sind, genau, dieses Reservat. So, ja, und dann fahren wir jetzt nach La Push. So, und ne, dann so, ja, kommst du nicht doch mit? Und sie dann irgendwann so ganz entnervt guckt, aber auch so ein bisschen dabei lacht und sagt so, ja, aber nur auch, wenn du aufhörst, La Push zu sagen. So, okay, ja, und ja, das war einfach wirklich so einfach mal so coole, ich sag mal, authentische Dialoge, wo man wirklich so, also wo ich einfach wirklich so gedacht habe, so, ja, hey, hör mal, ist gar nicht so cool und so dumm. Und wie ich beim ersten Schauen ja schon gesagt habe, also ich finde den Film in manchen Belangen, und da würde ich auch weiter bei stehen, in manchen Belangen finde ich den viel schlimmer, als ich den erwartet habe. Und in anderen Belangen finde ich den viel besser, als ich den erwartet habe.
Ja, wird spannend, wie das sich auch weiterentwickelt mit Underworld. Deswegen hört auch jeden Fall bei Todes Nerdcast rein. Da haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung hier den ersten Underworld schon besprochen und könnt ihr euch dort anhören. Und es geht dann im Wechsel weiter jetzt die nächste Folge, wieder bei Todes Nerdcast mit Underworld, wie auch immer der Titel heißt.
Puh, da erwischst du mich jetzt so spontan auch auf dem falschen Fuß, aber kommt auf jeden Fall am Samstag dann raus und das ist natürlich Underworld Evolution. Wie hätte auch anders heißen sollen. Wobei ich sogar, weil ne, den Film habe ich ja auch schon gesehen, ich weiß sogar, worauf sich das Evolution bezieht. Also
gut, ich nicht. Was ich weiß, dass der nächste Twilight eigentlich New Moon heißt, bis zur Mittagsstunde. Und rein vom Titel her erfahren wir da vielleicht endlich was über Wölfchen.
Bis zur Mittagsstunde. Okay. Ist so.
Genau, vielen Dank, Todde. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Sagt uns gerne eure Meinung zur Twilight-Reihe. Ohne Spoiler, wenn es geht. Hier zu dem Film könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Und dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.